Hallo, ich bin Frank Westphal und das ist der Tonabnehmer Nummer 8 vom 3. Februar 2006. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange auf Sendepause gehen, aber erst war es der Endspurt für mein Buch Testgetriebene Entwicklung mit JUnit und Fit, was jetzt jeder kaufen kann. Dann war es ein ausgedehnter Australienurlaub. Und dann war es einfach schwierig, meine geplanten Interviewpartner vors Mikrofon zu kriegen. Ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Heute soll sich der Podcast um Ruby on Rails drehen. Ruby hat sich ja mit Rails einen Platz an der Bar erkämpft. Ich freue mich heute ganz besonders, Thomas Baustadt und Ralf Werdemann dabei zu haben. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Frank.
Ja, hallo Frank.
Stellt euch doch am besten einfach mal vor, was macht ihr so, was habt ihr gemacht mit Ruby, was sind eure Erfahrungen, wie verdient ihr euer Geld?
Ja, wir sind freiberuflich Berater, Coaches hier aus Hamburg, sind seit in den letzten Jahren, glaube ich, hauptsächlich im Java J2E-Bereich unterwegs gewesen, haben da unser Geld verdient in Projekten, ganz normales Projektgeschäft. Wir haben zusammen die Seite besimple.de, so ein Begriff, ein prägnanter Begriff, den wir gesucht haben, um unsere Sichtweise von Softwareentwicklung auf den Punkt zu bringen, um ein bisschen zu zeigen, so, dass man Sachen auch einfacher machen kann, angemessener. Es muss nicht immer der Application-Server sein, wenn man Java-serverseitig irgendwas bauen will. Es muss nicht immer Java sein, es kann auch Ruby sein und so weiter. Und wir haben halt Anfang des Jahres 2005 die Möglichkeit gehabt, eine Webanwendung zu bauen und standen da vor der Entscheidung, nehmen wir jetzt Struts, Spring, Hibernate, irgendwelche Java-Technologien oder machen wir das mit Ruby und Rails. Und Ralf war der Initiator, der irgendwann ankam und sagte, lass uns das mit Rails probieren, weil Rails einfach eine große Zukunft haben wird, nicht wahr? Mhm.
Ja, es ist so, dass ich selber vor 4 Jahren auf Ruby gestoßen bin. Das war damals auf der Jau, als der Dave Thomas da ein Tutorial gemacht hat. Ich glaube, da warst du auch dort, Frank. Damals kannte man es noch nicht, aber da hast du selber dort ein Tutorial angeboten.
Stimmt, ja.
Seitdem hat mich Ruby eigentlich ständig begleitet. Für mich gab es aber nie so die wirklich kommerzielle Anwendung von Ruby. Also ich hatte nie eine Chance, eine Applikation in Ruby selber zu bauen. Und die erste Chance war dann Ende 2004 da, als Rails da war. Und ich gesehen habe, Mensch, jetzt kann man wirklich Webanwendungen auf Ruby-basierte Webanwendungen bauen mit einer unglaublichen Produktivität, mit einem unglaublichen Feedback. Und ich habe dann auch ziemlich schnell versucht, Thomas zu überzeugen von Rails, habe ihm ein paar Beispiele gezeigt und es kam zu dem Zeitpunkt von Thomas nur, ja, ganz nett, aber lass uns mal mit Spring weitermachen. Okay, und im Januar habe ich es dann tatsächlich geschafft und wir haben unser erstes gemeinsames Rails-Projekt gestartet.
Ja, super. Mit eines der ersten in Deutschland, ne?
Ja, wahrscheinlich
Vermutlich schon.
Ja, bei mir war es auch so. Ich bin halt damals, als das Pickaxe-Buch rauskam, das erste Ruby-Buch, bin ich halt auf Ruby gestoßen, habe dann halt ein bisschen rumgespielt. Ist irgendwann wieder aus den Augen verloren, weil es war halt einfach eine nette Sprache, aber es fehlten einfach die Toolkits und die Sachen, die man damit machen konnte. Und ich stimme zu, halt Rails ist halt jetzt eigentlich die Killer-Applikation für Ruby geworden. Ja. Ihr habt jetzt selbst ein Buch ganz frisch raus zum Thema. Wollt ihr da kurz ein bisschen was drüber sagen? Ein bisschen Werbung?
Ja, die Idee kam ziemlich schnell, ein Buch über Rails zu schreiben. Also ich war einfach dermaßen begeistert von der Technologie, nach 5 Jahren J2E-Entwicklung jetzt plötzlich zu erfahren, wie einfach Dinge sein können. Darüber muss man ein Buch schreiben. Das war die Idee. Thomas und ich wollten Mitte 2004 schon gemeinsam ein Buch schreiben. Thema war damals AOP, das haben wir aber wieder verworfen, weil ich keine Zeit hatte, mich da intensiver drum zu kümmern. Und da war dann die neue Chance. Und ich habe angefangen, Kontakt mit Verlagen aufzunehmen. Zu dem Zeitpunkt war es Überzeugungsarbeit. Also man musste wirklich einiges reden mit den Verlagen, weil das Thema Ruby insgesamt in Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gut angekommen ist. Diese Erfahrung haben die Verlage auch gemacht. Und wenn denen dann erzählt, ich möchte ein Thema im Ruby-Umfeld machen, war schon schwierig, da etwas zu platzieren. Ja, der Hansa Verlag hat dann mitgemacht. Wir haben uns auch ziemlich schnell auf den Inhalt des Buches geeinigt. Das Buch heißt Rapid Web Development mit Ruby on Rails. Und ja, Thomas, erzähl doch mal, was da drin steht.
Ja, wir haben ein sehr gutes Hands-on-Einführungskapitel, damit man den Leser quasi gleich an die Hand nimmt, um ihn durch Rails sozusagen durchzuführen, ihn ein bisschen zu begleiten, damit er auch gleich praktisch loslegen kann, nicht lange in die Theorie. Und im Anschluss natürlich dann entsprechend die Subframeworks werden beschrieben, also Active Record oder Action Pack, Mailer, Web Services, Ajax ist ein Kapitel bei uns, Web 2.0 die Richtung, werden wir vielleicht noch drauf eingehen. Und Internationalisierung ist ein Kapitel, was natürlich wichtig ist, weil das natürlich in dem Buch von Dave Thomas nicht drin ist, weil in der amerikanischen und englischen Ausgabe halt so Internationalisierung nicht so unbedingt so interessant ist.
Klar.
Und ja, wir haben
einen starken Fokus auf Testen.
Ja, genau. Wir haben noch ein Kapitel mit Testen, testgetriebene Entwicklung in, mit Ruby und auch mit Rails, zwei Kapitel eingefügt. Ganz nette Innenklappen haben wir, mit denen man relativ schnell, wenn man irgendwas sucht, zur richtigen Seite kommt.
Ich finde mittlerweile, die müssen als PDF auf die Website. Ich
gucke
da so oft rein.
Das haben schon mehrere gesagt und ich glaube, wir sind auch beim Verlag da.
Ja, ich habe letzte Woche mit dem Verlag telefoniert und die klären das jetzt
ab,
ob das möglich ist.
Wäre super.
Bin gespannt, ja.
Ja, und läuft ganz gut. Also wir haben bisher ganz gute Kritiken für das Buch bekommen. Wir haben ein Forum auch. Also wir haben eine Internetseite www.rapidwebdevelopment.de und da gibt es halt entsprechend Errata drauf und eben ein Ruby-Kapitel noch zum Runterladen. Das passt ja nicht mehr ins Buch. Deswegen haben wir das als PDF sozusagen dann.
Als Einführung in die Sprache.
Genau, sozusagen eine kurze Einführung in die Sprache. Man muss eigentlich gar nicht so viel oder so tief in Ruby einsteigen, um Rails kennenzulernen. Aber trotzdem muss man sich auch nicht unbedingt ein eigenes Buch kaufen. Also zumindest, wenn man anfängt. Von daher ist das Kapitel nicht schlecht oder dieses PDF nicht schlecht. Ja, und da haben wir auch, wie gesagt, ein kleines Forum. Und da haben sich schon die einen oder anderen auch recht positiv geäußert zum Buch. Und das freut uns natürlich sehr, weil man schreibt ja Buch ja nicht nur für sich selber, sondern auch für andere, um andere Leute an die Hand zu nehmen und ja, weiter so.
Ja, vielleicht in zwei, drei Sätzen, was ist Ruby für euch? Was hat euch begeistert?
Mich begeistert an Ruby tatsächlich die Dynamik, die ich jetzt in statisch getypten Sprachen richtig vermisse, seitdem ich täglich Ruby programmiere. Da fehlt mir was. Also die Eigenschaft, eine Sprache selber zu erweitern, um domänenspezifische Funktionen, wie ich sie brauche, wie Active Record das zum Beispiel macht, das finde ich einfach so großartig und mittlerweile brauche ich es auch. Das ist mein Gefühl. Also mir fehlt es dann, wenn ich Java programmiere.
Ja.
Das begeistert mich.
Geht mir genauso eigentlich. Also, dass man unheimlich schnell, man muss erstmal viel weniger Code schreiben, um das Gleiche zu erreichen.
Ja.
Man kann, wie gesagt, bei Ruby zum Beispiel kann man eben, sind die Klassen offen, man kann sie erweitern, man kann also eigene Methoden dazufügen, was weiß ich, zu bestehenden Bibliotheksfunktionen von Ruby. Das ist zum Beispiel auch für Mock-Tests ganz interessant, also wenn man einfach nur eine Methode oder so braucht, die man irgendwie überschreiben will, die man mocken muss, muss man nicht die ganze Klasse neu implementieren oder das ganze Interface, wie das in Java ist, sozusagen, nochmal neu irgendwie implementieren, sondern es reicht einfach an diese eine Methode umzuschreiben. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, dachte mir, ja, so dynamisch stilisierte Sprachen, so wie viele andere auch, dann immer sagen, ja, das funktioniert nicht, weil, also für große Anwendungen, weil das Typ und Sicherheit so. Oder was hat die statisch stilisierten Sprachen, hast du auch die Typsicherheit. Das hast du halt natürlich bei einer dynamisch stilisierten Sprache nicht. Dementsprechend hast du viel mehr Fehler später. Und dann war ich immer so ein bisschen skeptisch und bin da wie vermutlich viele andere auch eines Besseren belehrt worden, weil wir hatten eigentlich so gut wie nie irgendwelche Laufzeitfehler, was Typen oder Typen irgendwie angeht. So. Wir haben extra angefangen, unheimlich viele Unit-Tests zu schreiben, also testgetrieben zu entwickeln und wirklich massiv Unit-Tests zu schreiben, auch von der Idee her einfach deine dynamisch stilisierte Sprache eben ja, wesentlich fehleranfälliger ist, dass es viel häufiger zu Fehlern kommt, aber die ganzen Unit-Tests, die wir geschrieben haben, eigentlich nur die fachlichen, wieder Probleme bei den fachlichen Fehlern sozusagen gefunden, wo wir irgendwie nicht aufgepasst haben, aber die Laufzettel oder sowas haben wir eigentlich so wie nie gehabt. Und das hat mich nochmal bestärkt hat nochmal gezeigt, dass man mit dynamisch stilisierten Sprachen eben auch echt klasse, auch unternehmenskritische Anwendungen programmieren kann. Das wird für jemanden, der Smalltalk für gemacht hat, für den wird das nichts Neues sein. Was erzählen die mir da so? Was wollen die mit Java oder so? Aber für jemanden wie ich, der so mit Smalltalk nie was Mut hat und jahrelang auch Java gemacht hat oder so, dann Und da muss die Leute auch so ein bisschen von überzeugen, weil das ist immer noch so ein bisschen so ein Argument, naja, nee und so. Aber es ja, läuft.
Mhm. Ja, weniger Code schreiben und hinterher weniger Code lesen. Ne?
Genau.
Was ist Rails? Stell es mal ein bisschen vor.
Ja, Rails ist ein Web Application Framework mit einem zugehörigen Persistenzlayer. Ermöglicht uns, geschäftskritische Webanwendungen in Ruby zu programmieren. Ich stelle mal kurz die drei Frameworks, die drei Sub-Frameworks von Rails vor. Wir haben einmal das Active Record Framework. Das ist das Persistenz-Framework, basiert, wie der Name schon sagt, auf dem OR-Mapping-Pattern Active Record von Martin Fowler in seinem Buch beschrieben. Es geht darum, dass wir Domain-Modelle als Klassen modellieren, so unser Domain-Model aufbauen. Zu jeder Domain-Klasse gibt es eine zugehörige Datenbanktabelle und Instanzen der Klasse werden entsprechend als einzelne Datensätze in der zugehörigen Tabelle gespeichert. Das ist das Active Record Framework, sehr einfach zu benutzen. Ja, vorweg nochmal, Rails basiert auf dem MVC-Pattern und das Active Record Subframework implementiert das M in dem MVC, quasi die Modellschicht. Das nächste Subframework oder Rails-Modul ist das Action Controller heißt es, das Framework. Das implementiert das Controller-Framework, also für das HTTP-Request-Handling und die Redirects und das Rendern von Views verantwortlich. Und das letzte Framework ist das Action-View-Framework, was mir den View-Layer meiner Web-Applikation, die Basis für den View-Layer zur Verfügung stellt. Mhm. Und ja, das sind die
drei Kern-Frameworks. Es gibt natürlich auch dann gegen Action-Mailer, mit dem du halt E-Mails versenden kannst, sehr einfach, und auch E-Mails, die du empfängst oder bekommst, an die Anwendung weitergeben kannst, um die zu verarbeiten. Action-Web-Services gibt es noch, um auch eben deine Anwendung per Web-Service zu exportieren beziehungsweise andere Web-Services anzusprechen. Und ja, das sind so die wesentlichen Komponenten. Das ist alles halt insgesamt sehr homogen. Also sie sind sehr aufeinander abgestimmt, die ganzen Frameworks. Es ist halt nicht so, dass man wie bei anderen vielleicht Anwendungen irgendwie sich verschiedene Frameworks selber zusammensuchen muss und dann irgendwo so die Kombination oder den Übergang von einem Framework in das andere irgendwie selber schaffen muss. Sondern das ist einfach alles aus einem Guss. Rails ist quasi sozusagen das Überframework dieser Subframeworks. Und es ist auch alles in Ruby. Das heißt, du hast auch nicht zum Beispiel für die Views dann eine eigene Template-Sprache, so, sondern du programmierst die Views in Ruby, du programmierst den Controller in Ruby, das Modell in Ruby, das ist alles Ruby, du brauchst eine Sprache und damit kannst du alles erschlagen. Mhm. Und das macht das Gesamte eben auch sehr homogen und sehr, ja. Mhm.
Wichtig finde ich noch einige zentrale Prinzipien, die dem Rails zugrunde liegen. Ganz vorne, ganz oben auf der Liste steht vielleicht Konvention statt Konfiguration. Das heißt, bei Rails versucht man sehr viel über Konventionen zu lösen und dadurch möglichst wenig Konfiguration zu haben. Beispiel dafür ist das Active Record Framework, dass man zum Beispiel die Datenbanktabellen in der Pluralform der zugehörigen Modellklasse benennt und Rails dadurch automatisch die Verbindung zwischen diesen beiden Artefakten herstellt. Ein weiteres wichtiges Prinzip ist die Einhaltung des DRY-Prinzips, Don't Repeat Yourself. Das heißt, Rails versucht, Wissen möglichst konsequent an einer einzigen Stelle im System zu repräsentieren und schafft dadurch einfach die Voraussetzung, möglichst wartbare und langlebige Systeme zu bauen. Wichtig finde ich unmittelbares Feedback. Man hat in Rails die Möglichkeit, durch einen einfachen Reload im Browser seine Änderungen sofort sichtbar zu machen, ohne dass ich meine Anwendung umständlich deployen muss. Und man merkt wirklich in der Praxis, wie viel Zeit das doch tatsächlich spart. Wenn man aus der J2E-Welt kommt, dann denkt man vielleicht anfangs noch, naja, dann deploy ich meine Anwendung mal nach jeder Änderung. Wenn man das den ganzen Tag lang macht, ist plötzlich meine Stunde für Deployment weg, die ich in einem Rails-Projekt zusätzlich zur Verfügung habe, weil ich das nicht brauche. Das ist ein unheimlicher Produktivitätsschub, der da entsteht.
Ja, was mich begeisterte, waren auch die Generatoren, dass ich halt eben Teile einfach fertig out of the box bekomme, mit denen ich halt erstmal anfangen kann, die ich dann halt customizen kann. Wollt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen? Man sieht halt, im Web kann man halt viele Demos sehen, wo halt jemand innerhalb von 15 Minuten halt mal schnell eine kleinere bis mittlere Anwendung zusammenstöpselt. Leute sagen mittlerweile, man kann halt an einem Nachmittag mal schnell eine Web 2.0-Anwendung zusammenprogrammieren mit Rails. Natürlich alles sehr polarisierend. Ja, das ist halt ein bisschen extrem dargestellt. Ja. Aber es ist halt schon so, dass man sich halt ja auf die Geschäftslücke konzentrieren kann. Das, was halt meine Anwendung von anderen Leuten unterscheidet, und das halt die ganze Infrastruktur, was man ja in der Java-Welt halt erstmal mühsam aufbauen muss, eigentlich alles bekommt. Ne? Also halt auch das Projektgerüst, dass halt jedes Projekt gleich aussieht. Genau. Man weiß genau, wo was hinkommt. Wenn ich einen Unit-Test schreibe, dann kommt der dorthin. Und
Ja, du hast schon recht. Es gibt natürlich Generatoren, die einem sehr viel Arbeit abnehmen. Zum Beispiel der Login-Generator ist so etwas. Ja. Der einem ein komplettes Login, eine Login-Infrastruktur zur Verfügung stellt. Hingegen bei den Generatoren für Modelle und Controller ist es schon so, dass die eigentlich gar nicht so viel tun. Also da höre ich in Demos, wenn ich das zeige, man kann hier sein Modell einfach über den Generator erstellen, dann öffne ich das Modell im Editor und zeige zwei Zeilen, dann kommt das Feedback aus dem Publikum, wofür brauchen wir da Generatoren? Das Publikum sieht in dem Moment nicht, dass noch zusätzlich ein Fixture, eine Helper-Klasse und ein Test-Klasse generiert wird. Also da bringen die Generatoren meiner Meinung nach nicht so viel, hingegen eben für den Login-Bereich oder andere Bereiche dann schon deutlich mehr. Mhm. Das stimmt schon.
Sehr gut ist ja auch der Ajax-Support in dem Rails-Framework. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Rails war auch unser Einstieg in Ajax. Ajax kam, glaube ich, auch nach Rails, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Rails war eines der ersten Frameworks, was sehr früh Ajax-Support angeboten hat, und zwar in Form von Ruby-Wrapper-Funktionen, die es uns ermöglicht, die Ajax-Funktionalität möglichst einfach innerhalb unserer Rails-Anwendung zu nutzen. Das heißt, wir müssen nicht direkt JavaScript programmieren, sondern haben in der Regel für die Standard-Ajax-Funktionen Ruby-Funktionen zur Verfügung, die wir einfach aufrufen. Ein typisches Beispiel ist, wenn ich eine Liste in einem View sortieren möchte, habe ich eine Ruby-Funktion, die nennt sich SortableElement. Ich übergebe dieser Funktion einfach die ID meiner Liste in meinem View und kann dann sehr schnell eine Liste per Drag-and-Drop im View sortieren. Man kann mit dieser Funktion sehr gut das Publikum in einer Demo beeindrucken. Es ist dermaßen einfach, das ist unglaublich.
Ja.
Das ist ein Beispiel. Ich kann also sehr einfach Drag-and-Drop programmieren. Ich kann sehr einfach asynchrone Formulare programmieren. Das heißt, ich submitte mein Formular asynchron zum Server. Server tut etwas im Hintergrund. Ich bleibe auf meiner Seite, kann da weiterarbeiten. Irgendwann kommt die Antwort vom Server und ich aktualisiere einen Teil auf meiner Seite. Das ist auch sehr wenig Zeilen in Rails, in denen ich das programmieren kann. Das ist schon gut.
Ja, es können halt auch Normalsterbliche können halt sowas wie Google Suggest programmieren. Ne?
Mhm. Ja, man darf dabei aber nicht übersehen, dass die Rails-Wrapper-Funktionen die Standardfälle abdecken. Sobald es ein bisschen komplizierter wird, dann ist man schon, oder haben wir die Erfahrung gemacht, dass man gezwungen ist, JavaScript zu programmieren und selbst einzugreifen.
Also man muss schon JavaScript auch können. Ja. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, man kann dann nur mit Ruby oder mit Rails oder so, dann kommt man auch nicht so weit. Ne? Also bei den Standardsachen schon, aber...
Mhm. Ja. Aber es wird besser. Also da fließen ja auch die Ideen aus der Community zurück, die wir die Erfahrungen, die wir machen. Und dafür wird es neue Ajax-Wrapper in Rails geben, die auch diese Funktion dann wieder einfach vereinfacht nutzen lassen.
Ja. Was habt ihr gelernt in euren Rails-Projekten? Was waren für euch ein bisschen die Stolpersteine? Was würdet ihr sagen, würdet ihr heute anders machen? Oder welche Sachen müssen sich noch verändern, damit Rails noch besser wird?
Also Stolperstein hatten wir eigentlich gar nicht so wirklich welche, fand ich. Ich war derjenige, der skeptisch war am Anfang, gesagt hat, was ist das so, Rails? Und habe dann nur selber ein bisschen ein paar Beispiele programmiert, dachte mir, oh, nicht schlecht. Dann haben wir losgelegt und haben eigentlich... sind eigentlich sehr gut vorangekommen. Also ich war dann auch, je mehr ich damit mich beschäftigt habe, je mehr ich da programmiert habe, umso begeisterter war ich, wie schnell ich einfach vorankomme. Und dass ich jetzt sagen könnte, es gab so richtige Stolpersteine, fand ich nicht. Was klar ist, ist, dass Ruby noch nicht so verbreitet ist, klar, wie Java, und dementsprechend gibt es natürlich nicht so viele APIs und Tools und so weiter. Also zum Beispiel auch einen PDF-Server für ein Projekt. Und den haben wir halt damals in Ruby so nicht vorgefunden, wie wir das brauchen. Ich glaube, mittlerweile gibt es irgendwie eine Portierung, die nicht so schlecht sein soll, aber damals gab es das halt nicht und haben wir uns dann irgendwie auch wieder mit Java behelfen müssen. Also wir haben einen ganz simplen Server laufen, einen HTTP-Server, wo dann irgendwie so eine PDF-Bibliothek läuft, die wir da ansprechen und die uns das PDF generiert. Mhm. Solche Punkte. Und ich glaube, das ist auch natürlich noch ein Punkt, der auch langfristig immer noch so hinterfragt wird oder ein Kritikpunkt an der ganzen Sache. So, ja, was kann ich SAP anbinden oder kann ich irgendwie Host-Systeme anbinden und so weiter? Nee, wo sind die Grenzen so? Wenn ich irgendwie irgendwo Rails einsetzen will in einem größeren Umfeld, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich vielleicht viele externe Systeme ansprechen muss, wo es eben noch nicht diese Möglichkeiten gibt. So, und da sehe ich noch auch für die Zukunft noch so ein bisschen Probleme, aber sonst Stolpersteine, was würden wir anders machen?
Also richtige Stolpersteine, da hast du recht, die gab es nicht, denke ich auch. Wir hatten natürlich an der einen oder anderen Stelle Probleme, haben vor einem Jahr anders Ruby programmiert, als wir das heute tun. Das sieht man, wenn man jetzt unsere Sourcen durchguckt. Es sieht heute anders aus, weil wir die Rails-API auch besser kennen, als wir sie vor einem Jahr kennen. Beispiel vielleicht mehr SQL selber programmiert vor einem Jahr und nutzen jetzt andere Funktionen dafür.
Genau, und haben selber irgendwelche Hilfsmethoden auf eigenen Objekten oder Klassen geschrieben, die man nachher hätte man einfach die normalen Ruby-Klassen sozusagen erweitern können, eben diese Offenheit von Ruby, dass man eben auch Klassen der Bibliothek sozusagen einfach erweitern kann, so eine Methode, die man braucht oder so, die auch zu der Klasse gehört, zu String gehört oder zu Time oder so gehört. Ne? Ja. Und dann haben wir dann irgendwie selber unsere Util-Klassen geschrieben, so wie das von Java gewohnt sind irgendwo. Und aber das ist, glaube ich, ganz normal, wenn du mit einer neuen Technologie anfängst, eine neue Sprache oder so, dann machst du halt diese Anfängerfehler. Aber die haben uns nie wirklich auch das Genick gebrochen oder uns Probleme bereitet, weil wir erstens unheimlich viele Unit-Tests geschrieben haben. Also wir haben halt irgendwie mehr Testcode als Anwendungscode, was nicht unbedingt was heißen muss, weil die Tests müssen natürlich auch vernünftig sein, ist klar. Aber das hat uns sehr, sehr viel geholfen, auch beim Upgrade zum Beispiel von einer von Rails 0.13 oder auf 1.0 oder sowas, wo es dann unheimlich viel an vielen Stellen geknallt hat. Das hätten wir niemals rausgefunden, wenn wir nicht ein vernünftiges Testnetzwerk gehabt hätten.
Ja.
Und zum anderen auch, weil wir nicht so viel Code programmieren mussten, weil Rails einfach basierend auf Ruby eben uns ermöglicht und aufgrund der Tatsache, dass wir wenig Konfiguration und solche Sachen haben, müssen wir irgendwie auch viel wenig ändern, wenn wir irgendwas ändern müssen an Code. Deswegen konnten wir eben auch unseren anfänglich schlechten Code relativ schnell refactoren sozusagen und sauber machen. Und von daher sind auch diese Anfängerfehler, die wir gemacht haben und diese Anfangsprobleme, die hatten niemals einen Stolperstein oder niemals irgendwie ein Problem gewesen. Das ist, glaube ich, in anderen Sprachen oder so mit Java oder so, wo man da so viel Code schreiben muss oder was weiß ich, eine XML-Datei hat, die mehr Zeilencode hat als irgendwie die ganze Ruby-Rails-Anwendung. Dann muss man da deutlich mehr machen, um die Anwendung wieder auf einen vernünftigen Stand zu bringen.
Ja.
Das fällt einfach bei Rails.
Ja, gutes Stichwort. Es gibt ja zwei Arten von Tests in Rails. Wie setzt man die beiden ein? Es gibt ja zum einen die funktionalen und die Unit-Tests. Mhm. Erklärt das mal ein bisschen.
Die Unit-Tests sind dafür vorgesehen, meine Geschäftslogik oder meine modellbasierte Geschäftslogik zu testen. Also die Möglichkeit, einen Testcase zu schreiben. Dieser Testcase hat ein Fixture. Dieses Fixture besteht in der Regel aus Datensätzen, die vor Ausführung jedes Tests in die Datenbank geschrieben werden. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, auf Basis dieses Fixtures entsprechende Tests durchzuführen. Und anfangs haben wir da sind wir schon so vorgegangen, dass wir getestet haben, werden die Modelle wirklich in der Datenbank gespeichert, werden sie aus der Datenbank gelesen, werden sie entsprechend aktualisiert. Das sind Dinge, die man eigentlich nicht testen muss, sondern man soll sich schon wirklich darauf konzentrieren, die Geschäftslogik dieser Modellklassen zu testen. Das sind die Modelltests, und auf der anderen Seite habe ich meine funktionalen Tests, die den Fokus darauf legen, Controller-Funktionalität und deren Zusammenspiel zu testen. Ich kann also aus den funktionalen Tests entsprechende HTTP-Requests simulieren, abschicken. Der Controller führt die angestoßene Logik dann entsprechend aus und liefert ein View zurück oder redirected auf eine andere Action. Und ja, damit kann ich eben die Controller-Logik vernünftig testen.
Und das Ganze funktioniert auch, ohne dass der Server läuft. Also mhm. Das ist nicht notwendig dafür. Das ist einfach nichts weiter als ein ganz normaler Methodenaufruf sozusagen.
Fand ich auch total super, weil halt die Testbarkeit von vornherein in den Test-Framework schon sofort berücksichtigt ist und der David Heinemeier Hansen diese Sachen halt von vornherein wirklich eben unter Testbarkeitsentwürfen halt berücksichtigt hat. Man kann wirklich isolierte Sachen testen, muss keine großen, aufwendigen Umgebungen aufsetzen, nur um einen einfachen Test durchführen zu können und so weiter. Ja. Stimmt, ja. Ist eigentlich lustig, weil das letztendlich wurde das Rails ja aus einer bestehenden Anwendung rausoperiert, rausfaktorisiert, dass es halt so hingehauen hat, gell? Finde ich.
Also, du meinst, dass nachträglich dieser Testbarkeit dann geschaffen wurde?
Oder? Ich weiß es nicht. Es wäre immer interessant, das rauszufinden.
Ich meine, dass das Rails-Framework extrahiert ist, das ist, glaube ich, einfach ein sehr richtiger Weg, ein Framework zu bauen.
Absolut.
Also, und wie er das nachträglich mit der Testbarkeit geschafft hat, ist schon faszinierend.
Einfach
so. Also man merkt einfach ganz stark, von welchen Leuten der David Heinemeier Hansen inspiriert wurde. Also von den pragmatischen Programmierern ganz klar mit der Dry-Geschichte, von der ganzen Pattern-Geschichte, die der Martin Fowler einfach vorangetrieben hat.
Ja.
Und ja, auch die Testbarkeit dann eben aus dieser Richtung.
Ja.
Das liest man aus dem Framework heraus, finde ich.
Ja. Ganz klar. Da ihr ja auch die Java-Welt sehr gut kennt, was sind für euch die Aspekte, die für insbesondere die Java-Entwickler augenöffnend sein sollten, beziehungsweise was können Java-Entwickler von Rails lernen oder wie seht ihr den Pfad für Java in Zukunft? Einige Leute sagen, also böse Zungen behaupten ja, dass keine Programmiersprache länger als 10 Jahre gelebt hat. C++ wurde nach 10 Jahren von Java abgelöst. Java hat jetzt bald seine 10 Jahre um. Was denkt ihr?
Also ganz oben steht für mich wieder Konvention statt Konfiguration. Das ist eine Sache, die man auch sehr gut auf Java-Projekte übertragen kann, was in einigen Projekten auch jetzt durchaus aufgegriffen wird. Also ich glaube selbst sogar die EJB 3.0-Leute machen das so, dass sie dieses Prinzip einfach dem neuen Standard zugrunde legen. Das finde ich wichtig.
Also mir geht es auch nochmal um diese ganze Tatsache, dass der Rails als ein Framework verschiedene Subframeworks sozusagen beinhaltet, die alle super aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, du hast irgendwie alles aus einem Guss, aus einer Hand. Und das findest du so im Java-Bereich eigentlich nicht. Ja. Vielleicht gibt es da ein Spring-Framework, das hat eine gewisse Konsistenz in der Art und Weise, wie es sozusagen die Konfiguration behandelt, den Application-Kontext und so weiter und Sachen anbindet, also in existierende Bibliotheken schon anbindet und so weiter. Das ist schon ziemlich gut. Aber sonst so finde für jetzt immer im Vergleich Webentwicklung irgendwas so, dass man da hat man verschiedene Frameworks, die muss man eben selber zusammenstecken und so. Es gibt auch diese, was wir eben gesagt haben, Testbarkeit so, ist da einfach nicht so integriert und in Framework und das ist einfach wesentlich mehr Arbeit sozusagen, um damit irgendwie voranzukommen. Und das ist halt bei Rails eben nicht der Fall. Es ist einfach aus einem Guss und ist damit sehr, sehr effizient, ermöglicht sehr, sehr effiziente Entwicklung einfach.
Stichwort Einfachheit. Also das sollte man auch versuchen, einfach in Java-Projekten ganz nach vorne zu stellen. Man kann dort auch Dinge einfacher machen, als sie häufig gemacht werden. Einfach das fällt mir in Java-Projekten auf. Das ist auch etwas, was man übernehmen kann aus der Rails-Idee. Einige Sachen gehen natürlich nicht. Das ist dann die Dynamik, die wir in Rails-Projekten haben, die, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, die mir einfach in Java-Projekten mittlerweile fehlt. Und da fehlen mir auch häufig die Ideen, wie ich bestimmte Dinge elegant und einfach lösen kann. Beispiel, ich habe in den letzten Wochen ein Spring Hibernate-Projekt gemacht und dabei häufig drüber nachgedacht, ich muss hier ganz viel konfigurieren, wenn ich das Hibernate benutze, wie kann ich das einfacher machen? Wie könnte ich zum Beispiel auch so ein Active Record im Java-Umfeld nutzen? Und da fällt mir eigentlich nur die Möglichkeit der Code-Generierung ein, dass ich die Möglichkeit habe, ein Datenbankschemata zu nehmen und aus diesem Datenbankschemata meine Domain-Klassen, meine POJOs zu generieren. Und da frage ich mich dann schon wieder, das erscheint mir dann schon wieder zu kompliziert. Dann möchte ich doch wieder zu Ruby und Active Record zurück, weil da funktioniert es eben so viel einfacher und so viel eleganter. Und da fällt mir im Java-Umfeld nicht so viel ein. Da ist eine Richtung, die Java-basierten Skriptsprachen wie Groovy. Vielleicht geht das in die richtige Richtung. Mhm. Damit habe ich mich noch nicht wirklich intensiv beschäftigt.
Ja, es gibt ja Portierungen von Rails mittlerweile in alle möglichen Richtungen. Das ist vielleicht eine ganz gute erste Annäherung, aber ich denke halt eben auch, dass halt ein Großteil des Vorteils von Ruby dort eben verspielt wird, zumindest wenn man halt nicht Groovy einsetzt, weil ich halt eben einfach nicht die Sprache selbst um die Anteile erweitern kann, die ich brauche zur Umsetzung meiner Fachlichkeit. Aber vielleicht ist das ja eine Route. Vielleicht kommen die Leute über Groovy dann letztendlich zu Ruby. Glaubt ihr, dass Ruby die nächste große Programmiersprache nach Java wird? Was denkt ihr? Man muss der Sache natürlich Zeit geben.
Ja, aber klar. Ich glaube schon, dass Ruby eine Zukunft hat, dass mehr und mehr Leute in Ruby etwas entwickeln werden, sich das anschauen werden, auch unabhängig von Rails, weil man muss ja nicht, kann sich auch mit Ruby beschäftigen, ohne dass man irgendwie was mit Rails macht. Und ich würde es mir auch wünschen, dass die Leute mehr und mehr dahin gehen und verstehen, dass dynamisch typisierte Sprachen eben nicht so problematisch sind, was um die skillische Anwendung oder so weiter angeht, dass man damit eben auch vernünftige Anwendungen bauen kann. Und dass wir da einen Schritt nach vorne gehen. Aber ich denke, im Moment ist Java einfach noch der Platz hier schon einfach viel zu verbreitet. So. Und, aber gut, vor 10 Jahren gab es irgendwie C++ oder so und dann kam Java, haben alle gesagt, was ist Java? So, das wird sowieso nicht funktionieren, viel zu langsam und interpretiert und so weiter und so fort. Und gut, 10 Jahre später ist es halt die Sprache sozusagen der Platz hier mit den ganzen APIs und was es da gibt alles. Aber ob das Ruby jemals schaffen wird, weiß ich nicht.
Die gleiche Frage stellt sich im Moment jetzt ja auch gerade. Also die Bedenkenträger fragen ja auch im Moment, Ruby als interpretierte Sprache, ist das nicht zu langsam? Skaliert das?
Ja, gut, das sind ja die Frage der Performance ist immer so, ja, wird ja immer heiß diskutiert. Das ist immer die Frage, ich kann natürlich eine Anwendung bauen, die, was ich mit Java dreimal so schnell ist, was ich an den Antwortzeiten gebe mit Ruby vielleicht, aber wenn die Antwortzeit immer noch mehr als oder schnell genug ist sozusagen für die Anwendung, dann ist diese Frage uninteressant sozusagen, also zu diskutieren, ob das jetzt irgendwie dreimal schneller ist. Das finde ich dann irgendwie ist nicht wirklich ein Grund sozusagen, das nicht zu verwenden. Und gut, Skalierbarkeit oder Performance so bei größeren Anwendungen kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ich kenne nur die Anwendung oder im Buch von Dave Thomas ist ja noch ein bisschen so Beispiele drin. Basecamp zum Beispiel angeblich 400.000 Requests am Tag ohne Caching und die haben irgendwie zwei ganz normale Webserver laufen, die kaum unter Last sind und das funktioniert einfach so.
Ja, und ein Datenbankserver,
genau. Ein Datenbankserver. Mhm. Ja. Also da ist jetzt nicht so, dass man da sagen könnte, oh Gott, also ab 1.000 Requests oder so ist das irgendwie schon Schluss.
Aber genau.
Sondern das sind professionelle Anwendungen. Ich meine, da arbeiten wirklich sehr, sehr viele Leute mit diesem Basecamp Management Tool. Und das funktioniert. Mhm. Und, aber sicherlich wird man in die Richtung auch noch einiges tun müssen an überzogenes Arbeit. Also, dass man da eben auch Zahlen und Fakten liefern kann, Vergleiche. Das ist noch wie bei jeder Sprache. Damals mit Java war es genauso, musste man auch am Anfang irgendwie die Leute überzeugen, dass es nicht zu langsam ist, sondern dass man damit auch was machen kann. Gab es neue Java-Virtual Machines, die schneller waren? Vielleicht gibt es in Ruby auch mal irgendwie sowas, wie dass das übersetzt wird, kompiliert wird in Bytecode, der dann irgendwie ausgeführt wird, dass also nicht der Ruby-Code direkt interpretiert wird. Sowas gibt es ja bei Python mittlerweile auch schon so, bei anderen Sprachen, dass sowas vielleicht auch kommt, dass es da vielleicht nochmal irgendwie alles ein bisschen schneller wird. Wer weiß.
Jemand, der jetzt anfangen möchte mit Ruby und Rails, was würdet ihr empfehlen? Wie kommt man am besten rein, auch von der Community her und so weiter? Fängt man auf den Webseiten an und guckt sich erstmal dort die Tutorials und Beispiele, die Demos und so weiter an. Welche Mailinglisten gibt es? Was empfehlt ihr?
Ja, also man sollte sich schon einmal eines der Videos angucken oder mehrere dieser Videos, weil die einfach faszinierend sind, was man da in kurzer Zeit schaffen kann. Man sollte dann aber auch möglichst schnell anfangen, sich seine eigene Projektidee auszudenken und sich an den Rechner zu setzen und loszulegen. Also ich würde nicht empfehlen, jetzt von Anfang sehr intensiv die Programmiersprache Ruby zu lernen, sondern ich würde einfach loslegen, ein Rails-Projekt machen und bei Bedarf dann eben die entsprechenden Ruby-Dinge nachschlagen, wenn man sie braucht. Und bei uns selber war es so, dass einfach mit zunehmender Rails-Beschäftigung das Interesse für die Programmiersprache Ruby so groß wurde, dass man dann auch immer intensiver die Ruby-Dinge nachgelesen hat, weil es einfach die Programmiersprache ist an sich sehr spannend und so sollte man auf jeden Fall starten, denke ich. Es gibt verschiedene Bücher, die man lesen kann. Eins ist dann natürlich unser Buch, was ich empfehlen möchte. Wir haben ein Hands-on-Kapitel vorne. Da geht es in den ersten 40 Seiten darum, wie ich von Grund auf, von der Installation bis zur fertigen Applikation, eine vollständige Rails-Applikation entwickle. Das Kapitel kann man, Frank, du hast es selber gemacht, in 1-2 Stunden vielleicht durcharbeiten.
Genau, das ist sehr erhellend, ja. Absolut. Man sieht sofort, in welcher Schnelligkeit man Dinge auf die Beine stellen kann.
Genau, wir haben da auch so kleine Kästchen eingebaut, wo wir den Ruby kurz erklären, also bestimmte Aspekte von Ruby sozusagen, dass man auch nicht erst da so im leeren Raum steht, sondern dass man gleich weiß, so, um was es geht. Also das reicht dann vollkommen aus, diese ersten 40 Seiten, um den ersten Eindruck zu bekommen, die erste Anwendung, kleine Anwendung zu bauen und ja, einen Eindruck zu bekommen und zu wissen, will man weitermachen oder nicht. Und ich bin mir sicher, dass die meisten, wenn sie es dann gelesen haben oder auch getan haben, dann auch weitermachen wollen.
Ja.
Ja. Das ist das, was wir als meist als Feedback so sehr häufig bekommen, dass wir sagen, wow, das ist ja das ist klasse so, das begeistert mich so. So wie uns Rails begeistert, so begeistert das andere auch. Also jeder, der sich damit beschäftigt, der ist einfach ja, nicht mal wegzukriegen von Rails. Mhm.
Du fragtest zur Community, was gibt es da? Es gibt sehr viele Kanäle. Also ich selber habe auf dem Rails IRC-Kanal angefangen und da hat sich der David Heinemeier Hansen vor 12 Monaten dann auch noch sehr intensiv rumgetrieben. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Mittlerweile sind da 400 Leute auf dem Kanal drauf. Und da bekommt man super schnell Antworten auf seine Fragen. Es sind sehr freundliche Leute. Man sollte zwar immer erst in die API-Doku gucken, bevor man etwas fragt. Den Fehler habe ich selber auch gemacht und habe ihn einmal gemacht und ja, das ist toll. Es gibt eine englischsprachige Rails-Mailing-Liste, die ist mittlerweile so voll, dass ich sie selber gar nicht mehr lese und auch häufig abbestelle, weil da einfach sehr viel reinkommt, tagtäglich. Empfehlen kann ich auch die deutschsprachige Rails-User-Group. Die haben auch eine Mailing-Liste, die nicht so stark frequentiert ist, aber wo man auch sehr schnell freundliche Antwort bekommt, wenn man das fragt. Da sind auch Leute, die wirklich was von Rails verstehen, die sich darum treiben.
Muss man vielleicht noch sagen, www.rubyonrails-ug.de.
Also genau, das ist die URL. Ja, fällt dir noch was ein?
Ihr habt sicherlich auch Pointer auf eurer Seite.
Ja, genau. Wenn man auf www.bsimple.de geht, dann kommt man auch von da aus auf die entsprechenden.
Genau.
Ja, gut. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Ja, wir möchten alle Zuhörer ermutigen, sich mal mit Ruby und Rails zu beschäftigen. Insbesondere, weil wir hoffen, dass dass da auch in Deutschland sozusagen mehr und mehr das Interesse geweckt wird, dass mehr und mehr Projekte in dem Bereich entstehen. Also in Amerika ist es so, da geht es irgendwie ab. Da sind jeden Tag irgendwie 5 neue Jobangebote. Auch in England so, nur in Deutschland ist es wieder so, naja, so dieser ja, wahrscheinlich typisch deutsche Charakterzug, so erstmal abwarten und mal sehen, was sich so entwickelt. Und ich glaube, oder wünschen wir, dass das halt auch in Deutschland ähnlich erfolgt wird. Weil die Sprache Ruby hat es allemal verdient und ich denke Ruby on Rails auch. Und ich denke oder hoffe, dass zwischen PHP und Java auf der anderen Seite irgendwo in dem Bereich, was Webanwendung angeht, dass da irgendwo Rails seinen Platz finden wird. Und bin eigentlich auch davon überzeugt, dass da noch ein Markt für Rails ist.
Ja, ich wünsche mir mehr Offenheit bei Java-Programmierung. Das ist eine Erfahrung, die ich mache, dass wenn ich mit Java-Leuten über Ruby und Rails diskutiere, dass die Leute dann nicht sehr offen sind für eine neue Programmiersprache. Also Argumente, die dann kommen, sind, ich habe 5 Jahre in Java investiert, soll ich das jetzt alles wegwerfen? Und das ist völlig falsch gedacht. Man wirft es nicht weg, wenn man jetzt plötzlich eine neue Programmiersprache macht, sondern man erweitert einfach seinen Horizont. Man bleibt Java-Experte, wird nur ein Experte in einer anderen Programmiersprache oder einem anderen Framework noch dazu und lernt dadurch auch für das, was man im Java-Bereich schon kennt und bekommt da auch für den Java-Bereich neue Ideen. Genau. Okay. Das würde ich mir wünschen, dass da mehr Offenheit bei den Leuten da ist und da werden wir auch selber weiter versuchen, die Leute von zu überzeugen, das zu machen.
Ja, ein Leitspruch der pragmatischen Programmierer war dann ja auch, dass man jedes Jahr sein eigenes Knowledge-Portfolio, eine neue Programmiersprache erweitern sollte. Also lass uns doch einfach das Jahr 2006 zum Ruby on Rails Jahr ernennen.
Yeah. Hiermit.
Ja,
Bin ich dafür.
Jo, ich bedanke mich bei euch beiden für das Gespräch.
Wir haben zu danken. Spaß gemacht.
Hoffe, dass jetzt ganz viele Leute sich auf das Thema stürzen, euer Buch kaufen und wir dann im nächsten Jahr ganz, ganz viele neue Web 2.0 Anwendungen aus Deutschland sehen.
Ja, das hoffen wir auch.
Vielen Dank, Frank.
Ja. Ciao.
Ciao. Ciao. Tschüss.
Werbung. Software Engineering Radio bietet in englischer Sprache regelmäßige Episoden zu Themen wie Programmiersprachen, Architektur, Patterns oder Middleware. Zwischendrin gibt es immer wieder Interviews mit interessanten Persönlichkeiten aus der Community, beispielsweise Doug Schmidt oder Eric Evans. Alles weitere unter se-radio.net.